Höret, höret und willkommen zur 18. Folge des Altdorfer Herolds. Heute ein wenig anders, denn heute sind wir unter uns. Paul und Grabowski konnten leider nicht, wir haben es nicht so richtig hinbekommen, einen Termin zu finden, was wahrscheinlich auch noch an den Nachwehen der Polaris liegt. Und deswegen machen wir heute einfach eine Folge, wie ich das gerade mag. Gibt kein Skript, ich muss mir das alles aus den Fingern saugen, aber nächsten Monat machen wir dann weiter mit dem normalen Programm. Heute gucken wir einfach mal durch meine Old World Skaven Armee. Vielleicht haben es Leute ja schon mitbekommen, dass der gute Nico und ich uns eine Deadline für den Januar gesetzt haben, dass wir dann 2000 Punkte Old World Spiel spielen. Und danach habe ich noch eine kleine Buchempfehlung für euch. Ich würde aber damit anfangen, da ich ja schon davon gesprochen habe, wir waren auf der Polaris, zwar nicht als gesamter Podcast, aber wir haben unsere guten Freunde von Beim Imperator Nichts Neues unterstützt. Man könnte sagen, wir standen als schmückendes Beiwerk sozusagen am Tisch, haben uns ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Unser Banner stand aber auf jeden Fall auch, das war sehr schön. Und ja, im Endeffekt Polaris, erstes Mal für mich gewesen auf jeden Fall und wild. Unfassbar viele Leute und dafür wahnsinnig wenig Stress. Das fand ich sehr beeindruckend. Also ich kenne das von Konzerten, da sind gefühlt 20 Leute auf einem Haufen und irgendwer macht immer Stress. Da habe ich auf der Polaris überhaupt nichts von mitbekommen. Alles sehr nette Leute. Krasse Cosplays. Also ich habe zumindest einen Black Templar ganz kurz gesehen, aber auch außerhalb der Warhammer Bubble auf jeden Fall beeindruckende Sachen dabei. Auch die liebe Kelly vom NukaCast, schöne Grüße gehen raus, die durfte ja auch mal kennenlernen in echt. Auch sehr cooles Cosplay von Nick Valentine aus Fallout 4. Und ja, erschlagende Erfahrung auf jeden Fall. Also ich fand es sehr schön. Ich hatte aber auch dann nach 2 Tagen Convention einen derben Sozialkater. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal besuchen. Also war halt auch faszinierend, mal in eine Welt einzutauchen, mit der man nicht so viel zu tun hat. Also ich habe so ein paar Sachen an Anime und Manga, die ich konsumiere. Also die Klassiker, früher als Kind natürlich Dragon Ball. Oder die Klassiker wie Akira oder Jinro und die Wolfbrigade. Oder die Studio Ghibli-Sachen. Aber ich glaube, ich kratze da halt eher so an der Oberfläche. Manga-mäßig sowieso nur Junji Ito eigentlich. Und das auch nur wegen der Lovecraft-Verbindung. Da überschneiden sich die zwei Themen ganz gut. Und ja, nach der Convention ging es dann Samstag zur Aftershow-Party, wo ich dann für ein paar Stunden an der Theke ausgeholfen habe, in der Yuppie-Bar in Hamburg. Und das war auch sehr schön. Also wir hatten zuerst ein bisschen Bedenken, weil der gute Andy gefühlt jede Person angesprochen hat, dass sie, ob sie nicht zur Party kommen will. Da hatten wir zuerst ein paar Bedenken, ob das Gebäude das denn aushält. Aber nach dem ersten Ansturm war eigentlich eine nette Menge an Leuten da und es hat auch echt Spaß gemacht, da Kneipe zu machen, weil auch hier wieder alle Leute, die man nicht kannte, wahnsinnig nett. Alle Leute, die man sowieso schon kannte, eh nett. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze. So, genug des Vorgeplänkels. Wie ich ja schon erwähnt habe, der gute Nico von Beim Imperator Nichts Neues ist ja auf mich zugekommen, weil er plötzlich auch Bock bekommen hat auf Warhammer Fantasy, auf The Old World. Und der baut sich gerade ganz fleißig eine Chaos-Zwerge-Armee auf. Leute, die den Podcast bis jetzt gehört haben, wissen, wie toll ich Chaos-Zwerge finde. Also gar nicht, besonders die Hüte nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, die sind sehr schick, was er mir da bis jetzt gezeigt hat. Da werde ich bestimmt auch ein paar Bilder in die Slideshow reinhauen. So ein blaues Farbschema, was ich wahnsinnig cool finde, weil das auch mal was anderes ist als dieses typische Rot-Gold-Schwarz, was man oft bei Chaos-Zwergen so sieht. Und wir haben eben ausgemacht, dass wir im Januar uns treffen und eine 2000-Punkte-Schlacht schlagen, mindestens eine. Und das kommt mir auch ganz gelegen, weil bei mir war Old World ja jetzt so ein bisschen pausiert durch die Age of Darkness, Horus Heresy. Und das hat mir jetzt mal wieder den Kick gegeben, weiterzumachen. Und da habe ich jetzt auch in den letzten 3-4 Tagen meine Höllengrubenbrut so gut wie fertig bemalt. Da trocknet gerade noch die Ölfarbe vor sich hin. Die wird dann heute noch zum Großteil wieder entfernt. Und dann ist das Ding eigentlich auch fertig. Genau. Und ist vielleicht nicht die klügste Idee, das öffentlich rauszuposaunen. Allein schon, weil ich nicht großartig viel Ahnung vom Listenbauen habe und der gute Nico seine Augen und Ohren ja auch überall hat. Aber wir können uns ja mal zusammen die Liste angucken, die ich mir zusammengebaut habe. Und dann erzähle ich ein bisschen was dazu, was denn auch schon fertig ist. Ja, der Mittelpunkt der Armee, habe ich mir gedacht, soll auf jeden Fall eine Höllenglocke werden. Weil ich finde, eine Höllenglocke gehört in jede gute Skaven-Armee. Und da ist dann natürlich auch der graue Prophet drauf. Da habe ich mir eine sehr schöne Proxy besorgt, sage ich mal. Die ist auch schon fertig gemalt, bis auf den Rattenoger und bis auf den grauen Propheten. Also die Höllenglocke an sich ist fertig. Da musste ich auch so ein bisschen rumbasteln, weil die Balken, das ist ja zusammengeschustert von Skaven. Also da hält ja alles nur mit Spucke und ein bisschen Dreck. Und da musste ich mir auch was überlegen, weil ich die Seile, die die Balken zusammenhalten, irgendwie nicht mitdrucken konnte, beziehungsweise mir beschaffen konnte. Und habe dann einfach so kleine Kordel genommen, habe die mit Agrax Earthshade so ein bisschen eingefärbt, bisschen drüber trocken gebürstet. Und dann sah das eigentlich ganz gut aus. Und dann musste ich nur noch in einer halben Stunde, in der ich sehr viel geflucht habe, diese Kordel einigermaßen drumherum binden, dass es auch aussieht, als würde das tatsächlich diese Glocke zusammenhalten. Aber das hat im Endeffekt funktioniert und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Da habe ich auch das erste Mal für das Holz so im größeren Stil ein bisschen Speedpaints ausprobiert und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich finde, das ist eine gute Basis, auf der man aufbauen kann, um dann da noch drüber zu brushen oder noch zu highlighten. Also das gefällt mir sehr gut. Genau. Dann haben wir einen Warlock Engineer. Den habe ich auch bereits bemalt. Das habe ich, glaube ich, im Urlaub letztes Jahr gemacht. Der ist relativ klassisch. Das ist auch, im Endeffekt ist der fast nur dabei, weil bei Old World man einen Warlock Engineer in einer Skaven Armee braucht, damit man auch Clan Scryer Einheiten benutzen kann. Das ist sozusagen die Clan Scryer Abteilung, die dann von ihm angeführt wird. Genau, der ist aber ziemlich bare bones. Also der ist wirklich fast nur da, um mir zu ermöglichen, die Clan Scryer Einheiten zu benutzen. Genau, man muss dazu noch sagen, Nico und ich spielen ja beide Fraktionen, also Skaven und Chaos Zwerge, die bei Old World noch keine offiziellen Armeebücher bekommen haben. Deswegen spielen wir mit diesen Legacy PDFs und die sind halt ziemlich runtergekürzt. Also da gibt's zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei Chaos-Zwergen aussieht, aber bei Skaven keine benannten Charaktermodelle, keine Sklaven, was mich total verwundert hat. Und die Regeln, also Skaven haben ja sehr viele Spezialregeln, gerade was so Waffen angeht, wie Rattling-Kanonen, die ja dann diese Misfire-Tabelle haben, also diese Fehlschuss-Tabelle. Da gab's ja so lustige Sachen früher, wie dass die Crew ihre Kanone plötzlich nicht mehr unter Kontrolle hat und deswegen musste man würfeln, in welche zufällige Richtung sich die Kanone dreht. Und da konnte es dann schon mal sein, dass man sein eigenes Nachbarregiment irgendwie niedergemäht hat. Das gibt's im Moment leider nicht mehr. Ich habe aber schon mit Nico gesprochen, dass wir vielleicht für sowas dann einfach die Tabellen aus den alten Armeebüchern nehmen, weil ich finde, das gibt schon einiges an Flavor, gerade für Skaven. Und es ist halt auch einfach wahnsinnig witzig, wenn man denkt, man hat gerade einen super strategischen Move gemacht und dann wird's halt einfach versaut, weil mal wieder irgendwer falsch an der Maschine rumgeschraubt hat oder irgendein missgünstiger Untergebener einem Stock zwischen die Beine schmeißt. Genau, die Kerneinheiten meiner Armee sind natürlich Clanratten. Da habe ich einmal ein Clanrattenregiment aus 40 Clanratten. Und das wird auch das Regiment sein, was die Höllenglocke schiebt. Wo ich auch nochmal gucken muss, weil so wie ich das verstanden habe, bei Old World muss die Höllenglocke nicht mehr im Regiment stehen, an das sie angebunden ist sozusagen, sondern kann irgendwie innerhalb von 3 Zoll oder was, muss sie daneben stehen. Ich finde das aber ein bisschen doof. Ich finde es viel geiler, wenn die im Regiment steht. Das sieht einfach auch cooler aus. Sieht halt aus, als würde die wirklich geschoben werden. Und da werde ich, glaube ich, auch so bauen. Ich glaube, da wird der Nico auch nichts gegen haben. Dann, dieses Regiment hat eine Rattling Gun dabei. Kennt man ja, diese Gatling-Gun im Endeffekt. Gut, dass mir das Wort nicht eingefallen ist, obwohl ich nur einen Buchstaben hätte wechseln müssen. Genau. Kann wahnsinnig viel Schaden machen. Ich habe mir jetzt die neuen Regeln dazu noch gar nicht durchgelesen. Oder ich weiß gar nicht, ob ich sie verwechselt. Auf jeden Fall kann man im Endeffekt, ich glaube, 2 Würfel würfeln. Und das ist die Anzahl der Schüsse, die man hat. Und dann kann man sich entscheiden, ob man diese Anzahl an Schüssen nimmt oder ob man weiter würfelt. Und wenn man weiter würfelt, werden der Wurf wird dann zu den Schüssen dazu addiert. Wenn man aber eine Zahl würfelt, die man schon hatte, oder ein Pasch, dann ist es eben ein Fehlschuss. Und das ist eben das Spannende immer an so Skaven-Waffen, dass da High Risk, High Reward, dass es immer darum geht, ist man zu gierig und dann schießt das Ding gar nicht oder schießt in die falsche Richtung oder explodiert einfach oder es mäht einfach ein komplettes gegnerisches Regiment nieder. Das ist immer spannend und besonders auch witzig im Spiel. Also ich spiele halt auf Skaven, weil ich es einfach wahnsinnig witzig finde, dass solche Situationen dann entstehen. Und ich finde, das gibt halt auch viel viel Gefühl für das Spiel. Also viel, mir fallen die ganze Zeit nur die englischen Wörter ein, viel Flavor eben. Das zweite Regiment Clanratten besteht nur aus 20 Clanratten. Da ist ein Warpfire-Thrower bei, also ein Flammenwerfer. Auch ziemliches Potenzial, gegnerische Zwerge zu schmelzen. Aber mal schauen. Ich wollte einfach mal, ich habe im Endeffekt zu jedem Regiment ein unterschiedliches Waffenteam dazugepackt, weil ich sie einfach mal alle ausprobieren wollte. Dann kommen meine Sturmratten, die mit dem Grand Banner of Superiority ausgestattet sind. Schwieriges Wort. Der hilft im Endeffekt, ach, was war es nochmal? Ich glaube, im Nahkampf oder im Charge. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich bin aber zu faul, um nachzugucken. Auf jeden Fall, Sturmratten. Für Skaven ziemlich gute Nahkampfeinheit, gerade weil es so, wenn es so größere Blöcke sind. Für andere Völker, ja, ziemlicher Durchschnitt. Aber ich liebe Sturmratten. Von daher wollte ich auf jeden Fall welche drin haben. Und die bekommen, da bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht auch einen Warp-Flammenwerfer oder einen Giftwindmörser. Da muss ich aber mal schauen, vielleicht wechsle ich das auch von Spiel zu Spiel. Da muss ich mich einfach mal reinprobieren. Dann habe ich als Spezialeinheiten, weil der Nico ja Zwerge spielt und Chaos-Zwerge ja auch gerne Kanonen einsetzen, gerne Kriegsmaschinen einsetzen, habe ich mir überlegt, noch 5 Gutter-Runner mitzunehmen. Also die Vorstufe von Assassinen, die habe ich mit Giftattacken ausgerüstet, mit kleinen Wurfwaffen, also so Schuriken oder Wurfmesser. Und die sind Ambusher, also die können sich anpirschen. Die können von einer Seite des Spielfelds ins Spiel reinkommen, von der sie wollen. Müssen nur einen gewissen Abstand, ich glaube 9 Zoll von einer gegnerischen Einheit haben. Und die sind ganz gut auf jeden Fall, um von irgendwo von der Seite plötzlich aufzutauchen. Ich glaube, in der gegnerischen Aufstellungszone darf ich es nicht, aber zumindest bin ich da näher dran und durch die Giftattacken ist die Chance auch ziemlich groß, dass ich den hohen Rüstungswert der Zwerge so ein bisschen breche und dann vielleicht die Kanonen überfallen kann, ohne dass die größeren Schaden anrichten können. Dann habe ich noch 5 Poison Wind Glober, die ist dabei, also Giftwindkrieger. Hatte ich als ich ein Kind war, als ich eine Skaven-Armee hatte, hatte ich auch welche dabei. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie gut die funktioniert haben. Es sind ja im Endeffekt Waffen mit wenig Stärke, die aber, wenn sie verwunden, Rüstungswürfe etc. ignorieren. Ich glaube, man muss immer 4+ würfeln und dann ist es immer eine Verwundung, egal wie hoch der Widerstandswert des Gegners ist. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin mir aber unsicher, wie gut das jetzt bei 5 Stück funktioniert. Ich wollte sie aber trotzdem dabei haben, einfach weil ich die ziemlich cool finde. Dann habe ich noch 5 Rattenoger. Einfach liebe ich. Lieb auch die Modelle. Finde auch die neuen Modelle super cool. Und ich hatte 3 Stück von der Skaven Tide Box und habe dann ja noch auf der Taktika, ich glaube, 3 Stück aus der Schlacht um die Blutinsel Box. Hieß sie, glaube ich. Da hat jemand den Skaven-Anteil verkauft, den konnte ich da relativ günstig erwerben. Da habe ich das nochmal dazu gepackt und die 2 Rattenoger werden von 2 oder 3 Packmastern begleitet. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. Früher war es ja, dass Rattenoger Packmaster dabei haben mussten, sonst mussten sie jedes Mal auf Blödheit würfeln am Anfang ihres Zugs und dann konnten die ziemlich ineffizient sein. Ich habe jetzt so ein bisschen rumgelesen, bin mir noch nicht ganz sicher, ob die jetzt dabei sein müssen bei Old World oder die Rattenoger einfach so auch aufgestellt werden können und dann trotzdem immer auf Blödheit oder so würfeln müssen. Ich packe sie aber eh dazu, weil ich das einfach, das gehört für mich dazu. Ich habe keine Lust, immer nur auf Army-Komposition, also mir so eine perfekte Liste zu bauen, sondern das muss einfach eine Liste sein, die für mich im Lore Sinn macht. Und Rattenoger müssen nun mal an die Front gepeitscht werden, sonst funktioniert das nicht. Und deswegen kommen die so oder so dazu. Dann habe ich noch 3 Warblock-Gesiles, um Charaktermodelle vielleicht auszuschalten, mal schauen. Wie gesagt, das wird auch das erste Spiel für mich in Old World, für Nico auch. Und wir müssen uns da eh erstmal ranprobieren. Das wird wahrscheinlich eh sehr viel Geblätter. Warblock-Gesiles nie gehabt früher. Wollte ich immer haben, aber irgendwie nie dazu gekommen. Hat das Taschengeld nicht ausgereicht. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Sind ja einfach Sniper-Gewehre im Endeffekt. Also gehe ich mal davon aus, lohnt sich mehr auf Charaktermodelle zu schießen als in Regimenter. Dafür habe ich halt dann die Waffenteams. Und meine seltenen Einheiten sind einmal meine Hellpit Abomination, also die Höllengrubenbrut heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Einfach ein Riesending. Ich lieb's allein schon, hab sie schon reingenommen, weil dieser undefinierbare Klumpen an Fleisch ja sogar für die Bewegung einfach 3 Würfel würfelt und dann guckt man mal, wie weit die kommt. Entweder ist sie in einem Zug mit einem guten Wurf übers halbe Schlachtfeld oder sie dümpelt so vor sich hin und kriegt überhaupt nichts hin. Ist halt für mich sehr Skaven-mäßig. Und ich finde das Modell, ich habe mir da auch ein Alternativmodell besorgt. Das habe ich halt, wie gesagt, schon fast fertig bemalt und das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde die von GW leider sehr hässlich. Nie verstanden, warum da dieser Knochenkopf vorne drauf ist, weil ich habe die Höllengrubenbrut immer mehr so wie das Ding aus dem Film, das Ding gesehen, einfach so ein zusammengeschusterter Haufen Fleisch, wo im besten Fall die zusammengenähten und zusammengeworfenen Teile der Bestie auch komplett unglücklich mit der Situation sind und versuchen, aus diesem Klumpen Fleisch zu fliehen und dann einfach in Raserei in die gegnerischen Massen reinhämmern. Und ich finde, das kommt bei der GW-Figur irgendwie nicht so richtig rüber. Ich finde die einfach nicht so schön, deswegen habe ich mir eine eigene besorgt. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Da ist auch kein Knochenkopf mit einem komischen Warpstein-Ding im Mund vorne dran. Von daher, ja, das wird, also wenn die in die gegnerischen reinkommt, wird, glaube ich, ziemlich hässlich. Ich glaube aber auch, die ist was, wo der Nico darauf achten wird, dass sie eben nicht in seine Reihen kommt. Von daher mal gucken, wie gut die überlebt. Weil ich glaube auch, die hat ihre, also sie hat noch Regeneration. Doch, sie hat's noch. Too horrible to die. Also wenn die das erste Mal stirbt, dann darf ich einen B6 würfeln. Und bei 1 bis 3 ist sie einfach tot. Und bei 4 und 5 platzt sie auf und mehrere Rattenschwärme kommen aus ihr raus und bei einer 6 steht sie einfach wieder auf und hat noch ein paar Lebenspunkte, bekommt sie noch zurück. Also mal schauen, bei meinem Glück würfel ich sowieso 1 bis 3, also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, ich bin sehr schlecht im Würfeln. Als letzte Einheit habe ich dann noch eine Warblitzkanone. Ich dachte mir, wenn ich gegen Chaoszwerge spiele, dann kann ich auch so ein bisschen artilleriemäßig konkurrieren oder zumindest versuchen mit meinem Artilleriegeschütz, was vielleicht auch ein bisschen günstiger ist als das von Nico, seine auszuschalten. Oder halt, je nachdem, wie er seine Armee aufstellt, einfach einmal durch die komplette Armee zu brezeln, weil der Schuss der Warblitzkanone geht ja in einer geraden Linie wirklich durch alles durch. Da habe ich mir günstig bei eBay Kleinanzeigen Reste von Warblitzkanonen geschossen und hat halt aus der Skaventide-Box noch diesen Warp Blaster irgendwas, diese große Gatling Gun im Endeffekt. Und da habe ich ein, finde ich, ziemlich schönes Modell draus gezimmert. Aus so beiden Teilen. Also noch mit dem Cockpit sozusagen dieses Warp Blasters, dann aber vorne die Teile der Warblitzkanone, unten das Gerüst der Warblitzkanone, dann aber wieder Skaven aus diesem Warp Blaster Ding, die das Ganze auch schieben. Da packe ich vielleicht auch mal ein Bild rein. Ist noch nicht bemalt, ist noch nicht mal grundiert, aber bin ich schon sehr zufrieden mit. Genau, das wäre meine Armee. Also klar, dann gibt's natürlich noch die magischen Gegenstände. Da muss ich aber sagen, da weiß ich noch überhaupt nicht, was sich lohnt, wie sich was lohnt. So ein bisschen hat der also der Warlock-Engineer hat eine Muskete bekommen, einfach damit er zumindest aus Entfernung so ein bisschen schießen kann. Die Gutter-Runner sind eben mit ihren Giftattacken und so ausgestattet worden. Das kostet auch alles Punkte. Die Sturmratten haben ihren Banner. Genau, ich habe aber auch nur noch 10 Punkte übrig, weil auch die Höllenglocke einfach so wahnsinnig teuer ist. Der Graue Prophet inklusive Höllenglocke kostet 400 Punkte. Da muss ich mal gucken. Vielleicht cutte ich auch noch irgendwas raus, um den noch ein bisschen langlebiger zu machen. Aber ich weiß, da muss ich halt ausprobieren. Gerade gegen Chaoszwerge habe ich wirklich gar keine Ahnung. Habe ich im Tabletop noch nie gegen gespielt. Kann mir halt nur vorstellen, dass ja hohe Rüstung, wenig Bewegung, aber Chaoszwerge haben ja dafür dann ihre Hobgoblin-Sklaven. Ich glaube, Nico hat auch ein paar Wolfsreiter, hat er ja gesagt. Also da muss ich mal schauen. Ich glaube, ich bin noch so ein bisschen im Mobilitätsvorteil mit den Rattenogern, den Gutterrunnern und der Hellpit Abomination, aber das wird man sehen. Vielleicht bemale ich auch noch ein Todesrad und tausche, wenn wir noch ein Spiel spielen, die Hellpit Abomination gegen das Todesrad aus. Mal gucken, ich habe hier noch dieses klassische Zinn-Todesrad seit 15 Jahren rumliegen. Das habe ich jetzt nochmal komplett gesäubert. Und vielleicht findet das, also spätestens wenn es auf 3000 Punkte geht, findet das auch seinen Weg in die Armee. Wir sind uns eh noch nicht sicher, je nachdem wie schnell wir vorankommen, können sich die Punkte auch noch erhöhen. Weil ich glaube, Nico ist schon ziemlich weit, hat ja immer einen ziemlichen Output. Und ich habe ja auch schon zumindest die Clanratten, die Sturmratten, die Hellpit Abomination, die Rattenoger und den Warlock-Engineer bemalt. Das heißt, ich habe auch schon zumindest von der Anzahl her habe ich schon sehr viel über die Hälfte bemalt. Also allein die Clanratten und die Sturmratten sind ja schon 80 Modelle. Und dann schauen wir mal. Vielleicht wird es auch 3000 Punkte. Dann kommen wir nie zum Ende, aber weiß nicht. Der Nico ist ja auch berühmt dafür, dass wenn er einmal loslegt, dann legt er auch richtig los. Und ich hätte da eigentlich auch Bock drauf. Muss man halt gucken. Genau, das wäre im Endeffekt meine Armee. Ich werde mir da auch noch eine komplette Hintergrundgeschichte für den Clan ausdenken. Ich hatte auch schon einen Namen. Ach, ich weiß ihn nicht mehr. Aber ja, das ist für mich auch immer so ein Ding. Ich mache das immer gerne, dass ich mir dann auch tatsächlich ausdenke, warum führt dieser Graue Prophet seine Armee an? Warum hat er überhaupt eine Hellpit Abomination? Das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt ständig vorkommt. Warum ist der Seuchenclan nicht in der Armee? Spoiler, ich bin nicht so ein Fan vom Seuchenclan. Also ich finde den okay, aber das ist von allen vier großen Clans oder fünf, wenn man Clan Wars noch dazu rechnet, ist es mein am wenigsten gemochter. Aber wenn es auf 3000 Punkte geht, vielleicht mache ich dann auch mal eine Einheit solchen Mönche rein. Wenn ich es mir loremäßig erklären kann und dazu was Gutes aufschreiben kann. Ja, das werde ich noch machen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir noch eine Platte organisieren. Wir wissen auch noch gar nicht, ob wir in Hamburg spielen oder in Wuppertal. Aber das wird ein Fest. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie hin, da so ein Spielreport zuzumachen. Vielleicht mit ein paar Fotos, vielleicht mit ein paar kurzen Videos. Keine Ahnung. Ich erzähle jetzt einfach was. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt umsetzen kann. Ich neige auch dazu, mir gerne Sachen auszudenken, die überhaupt nicht funktionieren. Aber ja, mal schauen. Genau. Ja, dann werden wir mit meiner Skaven-Armee durch. Ich könnte ja auch mir gerne so ein... Also, es ist jetzt nicht so... Also, ihr könnt mir gerne auch Tipps geben, was die Armeekomposition angeht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir eine aufbaue, um zu gewinnen, sondern ich habe jetzt einfach auch die Modelle genommen, die ich eh schon hier hatte, Modelle, die ich cool finde und halt, ja, ein bisschen Sinn steckt da schon hinter, aber es ist jetzt nicht von wegen, dass ich mich online belese und denke, ah, das ist die geilste Einheit, die werde ich auf jeden Fall mit in meine Armee packen, weil gerade Warhammer Fantasy ist für mich was, das spiele ich für das Gefühl einer großen Fantasy-Schlacht und nicht, weil ich Bock habe zu gewinnen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob ich gewinne oder nicht. Hab eh schon online gelesen, dass Skaven ziemlich schlecht sein sollen, aber es ist mir auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Ich habe einfach Bock drauf. Ich hab Bock, einen guten Abend zu haben oder ein gutes Wochenende, je nachdem, wie lange das dauert. Und ja, gut. Damit hätten wir das Thema. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Da wollte ich eigentlich schon mal eine Folge drüber machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Das wird jetzt auch nicht so ausführlich, weil das auch schon ein bisschen her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Ich würde euch nämlich gern ein Buch empfehlen. Und das ist von Brian Craig, Seuchendämon. Das ist aus der Orpheus-Trilogie, meine ich, heißt der Gute. Das zweite Buch, das ist auch schon relativ alt. Das ist noch so eins von diesen, was im Heine Verlag rausgekommen ist, wo hinten noch draufsteht, die neue Spieleserie aus England, Warhammer. Genau, das Buch beginnt im Endeffekt, also es ist halt eine Trilogie. Die ganze Trilogie ist in einer Rahmenhandlung, steckt in einer Rahmenhandlung von Orpheus, einem reisenden Spielmann im Endeffekt, der von Elfen aufgezogen wurde, der in Arabien, meine ich, von einem Piratenkönig, da wird das Schiff überfallen und dann wird er als Gefangener genommen und dann muss er so ein bisschen Scheherazade-mäßig diesem Piratenkönig Geschichten erzählen, um seine Freiheit wieder zu erlangen. Im ersten Buch, Zaragoth heißt es, glaube ich, fängt er eben an, diese Geschichten zu erzählen. Im zweiten Buch möchte der Herrscher dann mehr über das Chaos erfahren. Da geht es dann in solchen Dämonen drum. Und im dritten Buch, das habe ich aber noch nicht gelesen, weiß ich auch schon gar nicht mehr, worum es geht. Genau. Auf jeden Fall, diese Rahmenhandlung hält diese drei Bücher zusammen. Und das Seuchendämon-Buch ist eins meiner Lieblingsbücher, weil das habe ich mit 10, 9, irgendwie so um den Dreh, bei Karstadt in der Grabbelkiste gefunden. Und da ich damals schon Warhammer, ich würde jetzt nicht sagen gespielt, aber zumindest gesammelt und bemalt habe, habe ich mir das dann natürlich geschnappt und habe es gelesen. Und genau, ich habe so ein bisschen nostalgische Gefühle für dieses Buch. Habe es aber letztens jetzt auch nochmal gelesen und ich finde es auch echt immer noch gut. Und es geht in diesem Buch um Harmus Deetz. Das ist ein Mann der Grenzwache im Fürstentum Kypris. Und das liegt in den Grenzgrafenschaften, wenn ich mich recht entsinne. Also einem Landstrich, der sowieso nicht so dicht besiedelt ist wie das Imperium und auch so ein bisschen chaotischer und wilder ist. Und der hält eben Wache in einem Dorf. Sein Bruder gehört auch zu derselben Einheit, in der er auch dient. Und die sind aber alle schon schlafen gegangen und er hält eben Wache und merkt dann, dass ein Nebel aufzieht. Realisiert irgendwann, dass dieser Nebel keinen natürlichen Ursprung hat und dass er auch so ein bisschen müde wird durch diesen Nebel. Dann sieht er, wie Gestalten sich durch diesen Nebel bewegen, versucht zum Gasthaus zu kommen, um die anderen Wachen zu wecken, wird aber währenddessen bewusstlos geschlagen, also fällt irgendwie von seinem Pferd, weil er einen Schlag abbekommt, wacht dann wieder auf und das gesamte Dorf ist abgeschlachtet, inklusive der Grenzwache und seinem Bruder. Er stellt dann durch die Spuren fest, dass das eine ziemlich große Horde gewesen sein muss, die das Dorf überfallen hat, folgt dann diesen Spuren und holt die Horde auch wieder ein, die mittlerweile den Turm des Zauberers Astyanax belagert, beziehungsweise sich anschleicht. Scheinbar hat noch niemand in dem Turm bemerkt, dass die Horde sich nähert. Also mit Horde meine ich auch, es sind so, weiß ich nicht, lass mal 20 Leute sein. Und er sieht halt, dass das Tiermenschen sind. Und dann kommt aber auch noch ein Chaoszauberer des Nurgle dazu. Und er versucht dann mit einem kleinen Spiegel die Bewohner des Turms zu warnen, schafft das auch, es entbrennt eine Schlacht. Der Nurgle-Zauberer bereitet sich aber gerade vor, einen vernichtenden Schlag gegen den Turm auszuführen. In dem Moment wirft Harmes ihm seine zwei Wurfmesser in den Rücken. Der Zauberer dreht sich nochmal um, stirbt, aber hat ihn damit gezeichnet und eine Seuche in ihm ausgebreitet. Und im Rest des Buchs geht es dann im Endeffekt darum, dass Astyanax bei dem Angriff gestorben ist, sein Balken auf ihn draufgefallen. Der Zauber von dem Chaoszauberer ist zwar unterbrochen worden, aber war noch stark genug, um das Haus eben zu erschüttern und ein Balken hat ihn erschlagen. Und dann macht Harmes sich mit den zwei Lehrlingen des Zauberers auf den Weg in die Hauptstadt von Kypris, weil Astyanax ihm eröffnet, dass er erstens eine Seuche in sich trägt und er nur durch seine Hilfe diese Seuche wahrscheinlich wieder heilen kann und dass diese Horde und dieser Zauberer nur ein Vorgeschmack waren auf das, was noch kommt, denn ein Seuchendämon ist unterwegs in die Hauptstadt und der muss aufgehalten werden, bevor er seine Arbeit verrichten kann. Und zeitgleich geht es dann noch um die Zani, das ist ein Nomadenvolk, was alle paar hundert Jahre oder alle paar Jahrzehnte seine Herden runter ins Tal führt. Und dabei machen diese Herden halt alles platt und die Zani verwüsten auch alles, plündern alles und haben auch schon mehrfach die Hauptstadt belagert, konnten aber immer wieder zurückgeschlagen werden. Jetzt durch die Seuche, die sich langsam ausbreitet und dadurch, dass alles geschwächt ist, wird das immer kritischer. Und ja, genau. Im Endeffekt folgt man halt Harmes und den zwei Zauberlehrlingen auf ihrer Reise, diesen Seuchendämon ausfindig zu machen. Und was dieses Buch für mich so schön macht, ist erstens, es ist ein ziemlich kleiner Rahmen. Also natürlich, es ist dieses Fürstentum Kypris, aber das ist sowieso ziemlich klein. Also das ist kein bedeutendes, riesiges Fürstentum, wenn man das jetzt mit so dem Imperium vergleicht. Und es sind halt bis jetzt auf den Dämon, relativ bodenständige Probleme auch, mit denen die Leute sich da auseinandersetzen müssen. Also eben eine Seuche, die zwar durch einen Dämon ausgelöst wurde, aber im Endeffekt die Bevölkerung sieht halt einfach nur diese Seuche und diese Krankheit. Und da geht es halt auch darum, wie die Leute dann eben, also wie die Gesellschaft dann auch gespalten wird und die Leute durchdrehen und aufeinander losgehen. Es geht viel bei Harmes darum, weil er eben auch noch Mann der Grenzwache ist, dass er sich ständig entscheiden muss zwischen seiner Loyalität dem Fürstentum gegenüber, also dass er eigentlich in die Hauptstadt müsste oder sich zur nächsten Einheit begeben müsste, sich melden müsste und dann den Kampf gegen die Zani aufnehmen müsste und nicht mit zwei verlumpten Zauberern da durch die Gegend zieht und einen angeblichen Dämon verfolgt. Und ja, sind halt auch nicht so, also es gibt eine große Schlacht in dem Buch, aber die meiste Zeit sind das wirklich so Kämpfe, also weiß ich nicht, da sind dann, wenn da drei Zani sind und Harmes Dez, dann ist das halt schon eine schwierige Sache. Also dann ist da schon seitenweise dann auch beschrieben, wie er versucht, den einen aus dem Gleichgewicht zu bringen, damit er dem anderen dann halt eine Schnittwunde am Arm geben kann und sowas. Oder es wird halt auch beschrieben, wie er nicht heroisch in ein Camp der Zani reinrennt und jeden abschlachtet, sondern wie er versucht, sich da reinzuschleichen, die Wachen einzeln auseinanderzunehmen und wie er dann auch manchmal mit seinem Gewissen hadert, weil die Zani halt auch im Endeffekt nur ein so ein Nomadenvolk sind, auch einfach nur Menschen, die, klar, die Männer kommen da ins Tal und verwüsten alles, aber die haben halt auch Frauen und Kinder dabei und so. Und dann ja, kommt da halt immer wieder ein moralisches Dilemma. Und Magie ist sowieso ziemlich runtergespielt in dem Buch. Also diese zwei Zauberlehrlinge, der eine ist die ganze Zeit verletzt, die andere ist noch am Anfang ihrer Karriere sozusagen. Und ich glaube, den größten Zauber, die da machen, ist irgendwie Licht machen und einmal machen sie eine verschlossene Tür auf und das war es eigentlich. Also da muss sich Harmes ziemlich auf sich selber verlassen. Da wird nichts mit einem Feuerball gelöst. Was für mich auch noch so ein bisschen den Charme ausmacht bei dem Buch, ist die deutsche Übersetzung. Weil das ist noch aus einer Zeit, wo in Deutschland nicht jeder wusste, dass Tiermenschen Tiermenschen sind. Und da werden dann, ich glaube, es sind die Tiermenschen, ich glaube sogar mit Kobolde übersetzt. Was im ersten Moment super dumm ist und einen auch so ein bisschen rausreißt, aber gerade das ist für mich was ich irgendwie super cool fand, weil das so eine Art vermittelt, dass es aus der Sicht von den Menschen aus dieser Region geschrieben ist, wo eben nicht jeder Bauer weiß, oh, das ist ein Tiermensch, sondern die haben ihre eigene Folklore darüber. Das sind dann halt irgendwelche Viecher, die im Wald leben und für die Bauern aus Dorf XY sind das dann eben Kobolde und die wissen nichts Besseres damit anzufangen. Dass es nicht so allwissend geschrieben ist, das macht so ein bisschen den Reiz für mich auch daran aus. Was ich auch toll finde bei dem Buch ist der Aspekt Nörgel. Also man kann sich ja denken, bei dem Titel Seuchendämon geht es um einen Dämon des Nörgel. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das jemals ausgesprochen wird. Aber auf jeden Fall ist die Art, wie dieser Dämon agiert, fand ich sehr Nörgel untypisch. Also das ist sehr, wenn man an Nörgel denkt, dann denkt man, ja gut, dann, keine Ahnung, verfault da alles, wo der lang geht und die Leute werden krank und verwandeln sich in Zombies. Und das ist in dem Buch halt überhaupt nicht so. Es ist, geht schon fast ein bisschen in Richtung Zinsch, meiner Meinung nach. Also so von der Cleverness her, wie dieser Dämon agiert. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber wie die Seuche unter der Bevölkerung verbreitet wird, das fand ich schon ziemlich clever Und auch wenn man dann am Ende rausfindet, denn der Dämon geht natürlich nicht in seiner dämonischen Form da durch die Lande, sondern der verbirgt sich hinter einer Maske. Und wenn man dann am Ende herausbekommt, wer der Dämon war, dann denkt man sich auch so, verdammt nochmal, jetzt macht das auch Sinn, was da die letzten 50 Seiten abgelaufen oder vor 50 Seiten abgelaufen ist. Und das fand ich auch sehr gut. Und was mich überrascht hat für einen Warhammer-Roman, es wird sogar mal Sex angedeutet. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Also das, da war, ne? Das kommt ja nicht oft vor in Warhammer-Romanen. Und als es dann vorkam, dann dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Abschlachten und Pest, gut. Aber da hört es jetzt auch für mich auf. Ja, alles in allem, ich mag das Buch total, kann an meiner nostalgischen Verklärung liegen, aber es ist auch nicht super dick, es sind 300 Seiten knapp, also das kann man gut weglesen. Ich mochte auch das Buch davor, Zaragoth, ist nicht so gern wie solchen Dämon, aber das war auch schon gut und man kriegt die auch relativ hinterhergeworfen im Internet. Ich glaube, ich habe Zaragoth irgendwann für 5 Euro oder so gekauft und das solchen Dämon, ja gut, das hatte ich jetzt irgendwie 20 Jahre lang, oh Gott, sogar länger, 25 Jahre, ich weiß nicht. Und ja, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man so Lust auf Warhammer Fantasy hat, was einem nicht Warhammer Fantasy ins Gesicht schreit. Also wo jetzt auch nicht, das stört mich zum Beispiel an den neueren Büchern manchmal, wenn dann Einheiten darin vorkommen aus, oder sagen wir mal Figuren vorkommen aus dem Warhammer Fantasy Universum und dann werden die in dem Buch mit ihrem Einheitennamen beschrieben. Also sowas wie, und dann sah er 20 Clanratten auf sich zukommen. Das ist, sowas stört mich halt immer, weil ich mir denke, wie, woher weiß die Figur, aus deren Sicht wir das Buch gerade sehen, dass das exakt Clanratten sind und nicht Sklaven oder irgendwas, sondern ich mag das eigentlich immer lieber, wenn dann da irgendwie steht und dann kamen mannsgroße Ratten in Fetzen gewickelt, bewaffnet mit rostigen Messern, einfach wie man das ja auch selber beschreiben würde. Man würde ja wahrscheinlich auch, wenn man heutzutage jemanden von der Armee in freier Wildbahn sieht, dann sagt man ja auch, ach guck mal, da ist ein Soldat und nicht, ach guck mal, da ist ein Panzergrenadier aus der so und so vielten Kompanie. Das weiß man halt einfach nicht und das stört mich immer an den neueren Büchern. Wenn man das mag oder wenn man damit klarkommt, dass die Übersetzung manchmal ein bisschen holprig ist, wie gesagt, ich finde, das hilft dem Buch so tatsächlich sogar so ein bisschen, dann kann man damit, glaube ich, eigentlich nichts falsch machen. Also man sollte vielleicht keine heroischen Schlachten alle 5 Seiten erwarten, weil das doch ziemlich in einem ziemlich kleinen Rahmen spielt. Aber es kommt auch eine große Schlacht vor. Die ist auch nett. Die erstreckt sich auch über ein paar Seiten. Das lockert das Ganze nochmal auf. Aber im Großen und Ganzen ist das auch so ein bisschen, ja, so wie eine Detektivgeschichte. Also so ein Detektivabenteuer. Deswegen mag ich sehr, kann man sich mal angucken. Ja, das wäre meine Buchempfehlung für das Buch Seuchendämon. Könnt euch, wie gesagt, gerne auch die ganze Trilogie geben. Das dritte Buch werde ich auch noch lesen. Aber ja. Und damit würde ich auch zum Ende kommen für diese Folge. Ich hoffe, es war einigermaßen okay dafür, dass ich alleine da war. Wir werden natürlich nächstes Mal mit der regulären Völkervorstellung weitermachen. Damit sind wir aber hoffentlich auch bald durch. Also es kommen noch so ein paar Big Player wie Vampire. Ich weiß gar nicht, was noch. Aber ja, irgendwann sind wir damit auch durch. Und wir gucken mal vielleicht so Richtung Ende des Jahres, nächstes Jahr, dass wir vielleicht auch mal mehr, vielleicht auch solche Buchbesprechungen, also ich habe da ein bisschen was in Planung, ich weiß, ihr könnt mir ja mal wissen lassen, ob ihr Lust hättet auf sowas wie Buchbesprechungen oder auch, ich weiß nicht, einfach mal auch mal andere Aspekte des Warhammer Fantasy Universums beleuchten, außerhalb der Völker. Die Völker werden wir natürlich weitermachen, bis alle durch sind, aber vielleicht haben wir in Zukunft auch mal ein bisschen mehr Kapazitäten, um da noch was extra einzubauen. Das wäre ja auch schön. Dann würde ich sagen, ich entlasse euch in einen wunderbaren Tag, eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr musstet nicht arbeiten oder nicht zu viel arbeiten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Dann auch wieder zu dritt oder mindestens zu zweit. Mal schauen.